Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Mike, aber in meinen Timelines bei Social Media wurde ich dieser Tage viel auf ein popkulturelles Jubiläum hingewiesen, nämlich 60 Jahre das größte Album aller Zeiten, wie es hieß, 60 Jahre Pet Sounds. Und dieses Jubiläum wollen wir jetzt bei Weekly nicht mit einer eigenen Folge würdigen, auch weil wir ja letztes Jahr eine große Folge, ausführliche Folge über Brian Wilson gemacht haben, wo wir unsere 10 Lieblingsstücke aus dem Werk Brian Wilsons besprechen. Und da spielt Pet Sounds natürlich auch eine große Rolle. Also hier für alle, die zuhören und vielleicht jetzt durch dieses Jubiläum nochmal auf Pet Sounds gebracht wurden. Wenn ihr da auch bei Weekly ein bisschen einsteigen wollt oder was zu hören wollt, dann geht im Feed so ein knappes Jahr zurück und da ist dann unsere große Folge, die wir natürlich auch nach seinem Tod aufgenommen haben, unsere große Folge über Brian Wilson.
Ja, und das größte Album aller Zeiten wird natürlich 55. Es ist Ram von Paul McCartney und Linda McCartney und das müssen wir natürlich irgendwann noch ranken. Das ist aber nicht alles, was wir feiern müssen in diesen Tagen, denn am Sonntag wird ja der Heilige Geist gefeiert, das Pfingstfest, und Bob Dylan wird 85 Jahre. Auch da haben wir natürlich Jubelfolgen schon aufgenommen. Wir haben schon die Platte Blood on the Tracks gerankt mal und wir haben Highway 61 Revisited gerankt und das werden sicherlich nicht die letzten Dylan-Platten sein, die wir ranken in unserer Existenz als Podcast. Aber auch das könnt ihr euch gerne mal anhören, da wird der große Mann natürlich entsprechend geehrt.
Aber heute soll es in unserer Folge um einen ganz anderen großen Mann gehen, um ein ganz anderes Jubiläum, denn wir feiern 100 Jahre Miles Davis. Also im Mai 1926 wurde Miles Davis geboren und wir wollen dieses Jubiläum 100 Jahre Miles Davis zum Anlass nehmen, um über unsere 10 Lieblingsstücke, unsere 10 Lieblingsaufnahmen von Miles Davis zu sprechen. Das ist natürlich, das haben wir ja schon mit Brian Wilson gemacht, das waren auch 10 Lieblingsstücke. Wir haben das mit Neil Young gemacht, Birgit und ich. Wir haben das zu Prince gemacht Anfang des Jahres mit unserem Kollegen Sassan Niasseri. Also diese Folgen, wo wir uns einer ikonischen Figur der Musikgeschichte widmen und das in 10 Lieblingsstücken, deren Werk in 10 Lieblingsstücken uns erschließen, da bleibt natürlich ganz viel unerzählt und das ist dann nur eine subjektive Annäherung an ein Werk. Und so ist es auch bei Miles Davis natürlich, bei diesem, also Kontinent Miles Davis, den kann man natürlich in 10 Stücken nicht erschließen. Da kann man nur einzelne Sehenswürdigkeiten betrachten oder vielleicht auf 1, 2 unausgetretenere Pfade gehen, aber natürlich bleibt ganz viel unerschlossen und das wird in dieser Folge nicht anders sein, denn 10 Stücke von Miles Davis kratzen natürlich gerade an der Oberfläche, aber sind vielleicht auch ein schöner Einstieg für Leute, die noch nicht so viel mit Miles Davis zu tun hatten bisher oder eben unser Angebot, unserer Begeisterung zu folgen und dann das als sozusagen Einstieg zu wählen. Aber bevor wir zu unseren 10 Stücken von Miles Davis kommen, die wir chronologisch geordnet haben, und also wir werden uns dann anhand dieser Stücke chronologisch durch Leben und Werk von Miles Davis bewegen. Mike, wie ist denn so deine Geschichte mit Miles Davis? Ich weiß ja, dass du großer Jazz-Fan bist. Ich ja auch mittlerweile. Bei mir kam das so ein bisschen, sag ich mal, mit bisschen Verzögerung. Also eigentlich, je älter ich werde, desto mehr Jazz höre ich. Ist das eine Entwicklung, die du auch bei dir beobachtet hast, Mike? Wann ging es bei dir los mit Miles?
Ja, die Entwicklung kenne ich, wobei die hat aufgehört, als ich Vater wurde. Da war das mit dem Free-Jazz-Hören zu Hause nicht mehr ganz so angesagt. Aber tatsächlich ist es schon so, dass, sagen wir mal so, ab Mitte 20, das bei mir zunahm mit dem Jazz hören. Aber ich glaube, meine erste Miles Davis-Erinnerung geht noch weiter zurück. Also ich glaube, ich kann mich nicht mehr an die Filmaufnahme erinnern. Es war eine Filmaufnahme, wo er so ein spanisches Jackett trug und Concerto de Aranjuez spielte, also von Sketches of Spain, das erste Stück. Das fand ich damals sehr, sehr unheimlich, weiß ich noch, irgendwie auf eine Art, aber auch unglaublich toll. Also so diese, das hatte für mich mit dem, was ich bis dahin über Jazz wusste, da war ich vielleicht 16, 17 oder so, was ich bis dahin über Jazz wusste, hatte das wenig zu tun. Also es waren nicht viele gespielte Noten, es war nicht ein unglaublich lebendiger Rhythmus, sondern es hatte was sehr getragen, es war ein Mood, sage ich mal. Damals sprach man ja noch nicht so von Moods. Heute sprechen alle von Moods, aber damals, also es war halt so eine Atmosphäre. Es war etwas, in das man sich reinfallen lassen konnte. Es war ein Raum vielleicht auch oder so. Und das hat mich damals schon fasziniert. Und ich wahrscheinlich die erste Platte war dann auch Sketches of Spain, die ich mir gekauft habe. Und Porgy und Bess, also diese Gil Evans Zusammenarbeiten, waren, glaube ich, so die ersten Sachen, die ich gehört habe. Und dann kam natürlich irgendwann Kind of Blue und so. Und ich bin schon immer eher so, zumindest so in den ersten Jahren meiner Begeisterung, so in den 50er bis ganz frühen 60er Jahre haften geblieben bei Miles Davis und habe mich da mit den späteren Phasen tatsächlich erst so vor 11, 12 Jahren zum ersten Mal richtig beschäftigt. Und dann zum 90. Geburtstag habe ich ja damals auch eine Titelgeschichte geschrieben für den Rolling Stone über Miles Davis. Und da war ich dann tatsächlich eher so in den 60ern zu Hause, in der Zeit, die mich dann tatsächlich am meisten fasziniert hat. So von, sagen wir mal, so ja, 66 bis 70 oder 69. Und das ist wahrscheinlich immer noch die Phase, die mir am besten gefällt. Wir haben uns ja ganz gut ergänzt, glaube ich, in unserer Auswahl der liebsten Stücke. Wir haben das ja miteinander geteilt natürlich, um es chronologisch ordnen zu können. Und da habe ich dann doch festgestellt, dass du, vielleicht aber auch einfach nur, weil du die Ausgewogenheit schätzt, die 50er Jahre präferiert hast.
Ja, da kommen wir jetzt zu, wenn wir unsere 10 Lieblingsstücke von Miles Davis vorstellen und in chronologischer Ordnung. Und mein erstes Stück, das kann ich auch also biografisch so verbinden, dass es auch zu den ersten Jazz-Aufnahmen gehört hat, die ich so bewusst gehört habe, also die ich wirklich als sozusagen Musikfan mir rausgesucht habe, auf meine iPod geladen habe, so 2008, 2009, also als ich dann so 15, 16 war und mich angefangen habe mit Musikgeschichte bisschen ernsthafter zu beschäftigen und dann natürlich auch auf Miles Davis gestoßen bin. Und da habe ich dann mir als erstes Birth of the Cool runtergeladen. Das Album, das 1957, also als Birth of the Cool veröffentlicht wurde. Aber die Aufnahmen sind ja älter als das. Die Aufnahmen sind, oder das Lied zumindest, über das ich jetzt sprechen möchte, wurde im Jahr 1949 aufgenommen. Und es ist das erste Stück dieser Zusammenstellung Birth of the Cool. Und es heißt Move, also ein fantastisches Wort, ein perfekter Titel für Jazz, für dieses Stück, weil es natürlich ein Lied der Bewegung ist, ein mitreißendes, erhebendes, fantastisches Stück, was mich dann eben auch als 16-Jährigen sofort eingenommen und begeistert hat. Und vielleicht um so ein bisschen die Scene zu setten, wo wir hier sind und an welchem Punkt im Leben von Miles Davis wir hier sind. Also 1949, da ist er 22, 23, aber schon einige Jahre auf dem höchsten Level der Form unterwegs, denn er ist ja als 18-Jähriger schon zu Charlie Parker dazugestoßen, also zu dem legendären, genialen Saxophonisten, der schon damals für alle Jazzmusiker Leitstern war und auch für den jungen Miles Davis, der aus dem Mittleren Westen kommt, der in St. Louis aufgewachsen ist, der aber schon als Teenager Jazz verrückt war und natürlich wusste, er muss nach Harlem, er muss dorthin, wo das passiert, was gerade am aufregendsten ist, wo Charlie Parker ist, wo Dizzy Gillespie ist, wo alle sind. Deswegen ist er als 18-Jähriger nach Harlem gegangen und dann ist auch schnell das passiert, was er sich in den Kopf gesetzt hat, denn er ist tatsächlich zu Charlie Parker dazugestoßen und hat ihn von seinen Trompetenkünsten, denn Miles ist natürlich Trompeter, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, weil es uns vielleicht so selbstverständlich erscheint, aber für Hörer, die nicht so viel mit Miles Davis zu tun haben. Also Miles ein Trompeter, die Trompete sein Instrument und Charlie Parker Saxophonist. Also die beiden sind da wunderbar zusammengekommen, weil in der Musikrichtung, in der Jazz Spielart, die Charlie Parker entscheidend miterfunden hat, dem Bebop, da ist das Zusammenspiel von Trompete und Saxophon ganz, ganz wichtig. Also in diesem halsbrecherischen Tempo, Musikstücke, die häufig nur so 2,5 Minuten laufen, die so schnell sind, die so virtuos sind, aber häufig eben auch von Trompete und Saxophon unisono gespielt. Also das, was einem wie so Chaos erscheint, ist dann eben doch kontrolliert, denn beide spielen ja gleichzeitig. Beide spielen ja das Gleiche, Trompete und Saxophon. Es kann also nicht chaotisch sein. Dann kommen natürlich auch die Soli und das Improvisierte, aber zu Beginn im Thema ist es dann eben doch diese Einheit. Und da ist dann der junge Miles zu Charlie Parker gestoßen. Aber nur einige Jahre, weil Parker, also so sehr er musikalisch ein Mentor für Miles war, war er dann zwischenmenschlich eine kompliziertere Persönlichkeit. Natürlich auch, das ist vielleicht bekannt, weil er ein sehr exzessiver Mensch in jeder Hinsicht war und auch was seinen Heroinkonsum anging. Ein extremer Junkie, der also absolut unzuverlässig und unberechenbar war. Und das war dann auch wurde dann dem jungen Miles auch zu viel. Und dann hat er sich von Parker gelöst und seine eigene Band zusammengestellt. Und 1949 dieses Stück Move, auch wirklich sehr interessant, weil es da so eine Art Mittelding ist zwischen dem verrückten Bebop, aus dem er gerade gekommen war, und einer, sag ich mal, klassischeren, traditionelleren Form, nämlich so dem Big Band Jazz. Also hier bei Birth of the Cool sind es 9 Musiker, also wie so ein Mittelding zwischen der kleineren Bebop-Kombo und der großen Big Band. Aber diese 9-köpfige Band, die dirigiert und orchestriert und arrangiert Miles wirklich, wirklich perfekt. Und dieses Stück Move vor allem ist so mitreißend und so melodisch und so fantastisch. Das liebe ich sehr. Wie geht's dir, Mike, mit Move?
Ja, ich mag das schon auch, wobei ich es tatsächlich vor allem interessant finde, eben im Kontrast zu den Bebop-Stücken jener Zeit. Also so finde ich immer noch, dass es ein sehr, sehr lebhaftes, schnelles, dynamisches, auch irgendwie für mich trotzdem immer noch irgendwie hektisches Stück ist, aber verglichen mit Bebop war es das halt nicht. Um den revolutionären Gehalt dieses Liedes auch zu erkennen oder auch dieser Aufnahmen zu erkennen, muss man tatsächlich quasi den Kontext so ein bisschen kennen. Für mich geht der Davis, den ich wirklich schätze und den ich mag, tatsächlich noch ein bisschen später los als das. Aber er hat ja auch hat er dann selber auch Krisen gehabt. Ich glaube, wenig später nach diesen Nonette-Aufnahmen und so ist er selber dem Heroin verfallen, wenn ich mich richtig erinnere. Ist dann irgendwann sogar nach Detroit gezogen, weil man da schlechter an den Stoff rankam als in New York, wo er immer die ganze Zeit damit konfrontiert war, in der Jazzszene natürlich. Und es wirkte tatsächlich so, als könnte er auch in diesen Club der 27-Jährigen eingehen, die im Alter von 27 als früh vollendete oder eben nicht vollendete sterben. Aber er hat sich dann ja doch nochmal wieder aufgerafft und es war dann vor allem 1955 das Newport Jazz Festival, bei dem er dann mit einem Auftritt mit Thelonious Monk oder an der Seite von Thelonious Monk auf einmal wieder glänzte und Roundabout Midnight war, glaube ich, der Song und dann tatsächlich auch einen Plattenvertrag bei Columbia Records bekam und solche Sachen und wo er dann sich tatsächlich schon mal neu erfunden hat, was ja Miles Davis sehr oft getan hat, weil nämlich die Schaffenskrisen und die persönlichen Krisen bei ihm tatsächlich immer zusammenhingen. Also es war nicht so, dass die persönliche Krise jetzt zu einer großen Inspiration in der Musik führte, sondern im Gegenteil, das führte auch dazu, dass er als Künstler meistens am Boden war, natürlich auch geschwächt durch alle möglichen Substanzen, durch gesundheitliche Probleme etc. Und dann aber, wenn er sich wiederholt hat, kamen dann wieder große neue Umwälzungen in seinem Werk und so weiter. Also das ist, finde ich, schon interessant. Und bei mir geht es dann tatsächlich so ab 55, Roundabout Midnight und so solche Sachen, da geht es dann für mich richtig los mit Miles Davis.
Ja, ich meine, Move ist auch, also ne, die Bewegung ist auch wirklich kennzeichnend für Miles Davis, den Künstler, ne, immer in Bewegung sich befindenden, den immer weiterziehenden, also der nie auf dem verweilt, wo er gerade ist, der sich nie auf seinen Lorbeeren ausruht, ne, also der vom Bebop gekommen war und der also mit dem großen Genie der Form, also ne, als 18-Jähriger war, wurde er schnell zum Gleichberechtigten sozusagen von Charlie Parker. Aber er hat sich dann nicht ausgeruht, sondern hat dann eben etwas völlig anderes gemacht und hat dann in diesem Stück Move, dass das ja auch also wirklich ausnotiert ist, ne, und orchestriert und arrangiert ist. Also Gil Evans, den du vorhin schon genannt hast, mit dem er ja also immer wieder zusammengearbeitet hat, der ja eine sehr viel klassischere, einen klassischen Ansatz hat, ne, und Miles, der ja auch ein großer Fan und Kenner klassischer Musik war, so, ne, der auch als junger Mann in Bibliotheken gegangen ist und Partituren von Stravinsky gelesen hat, ne, und in seinem Kopf gehört hat. Also das alles hört man auch, das alles hat auch in einem Stück wie Move sich niedergeschlagen, was dann eben nicht die freie Form sozusagen ist, sondern eine sehr überlegte, komponierte, sehr bewusst gesetzte Komposition. Mit, das will ich nur noch kurz erwähnen, bevor wir zum nächsten Stück kommen, mit auch einem fantastischen Schlagzeug von Max Roach, also einem Drummer, der natürlich eine ganz zentrale Figur auch der Jazzmusik dieser Jahre, dieser Jahrzehnte ist und auch ein Wegbegleiter von Miles Davis, auch wenn sie dann schon bald nicht mehr zusammen aufgenommen haben, aber Max Roach, der auch mit Charlie Parker gespielt hatte und auf dieser frühen Miles Davis-Aufnahme, der natürlich später mit Thelonious Monk auch aufgenommen hat und ganz fantastische Soloplatten gemacht hat. Max Roach hört man auch auf Move in wirklich unfassbarer Manier.
Ja, vielleicht muss man auch dazu sagen, wir haben ja schon gesprochen, das ist Cool Jazz und so, und cool bedeutet natürlich auch immer so ein bisschen unbeeindruckt zu sein gegenüber dem ganzen Schrecken, der in der Welt auf einen zukommt, weil Miles war es schon auch wichtig zu sagen, hey Jazz, was er mochte sogar den Begriff Jazz, glaube ich, damals nicht so gerne, Jazz ist etwas, das unabhängig, also auch unabhängig von der afroamerikanischen Erfahrung funktioniert. Er hat sich auch mit weißen Musikern viel umgeben zu der Zeit gerade, weil er als so Zahnarztsohn jetzt nicht sagen würde, wir sitzen hier im Ghetto und spielen hier Musik, sondern es geht eben tatsächlich darum, das ist eine Musik, die ist gleichberechtigt der klassischen Musik. Die ist mehr als irgendwie ein Schmerzensschrei oder was auch immer man da klischeehaft damals drin erkennen wollte. Es geht ja darum, das Klischee zu überwinden. Darin war Miles eigentlich immer gut, wobei er dadurch auch immer neue Klischees komischerweise geschaffen hat. Also die Miles Davis Trompete an sich ist ja einfach so ikonisch geworden, dass man sie auch schon wieder als ein Klischee begreifen könnte. Aber natürlich hat er dann immer wieder so viele Haken geschlagen, dass das eben auch nicht wirklich zutrifft, wenn man sich mit seiner Musik lange beschäftigt. Aber ja, das finde ich, glaube ich, ist schon wichtig, so dieses Coole eben nochmal hervorzuheben, dass das auch einen gesellschaftspolitischen Aspekt quasi hat. Also, dass es nicht nur ein musikalischer ist, sondern dass es darüber hinaus weiß.
Ja, cool, ja. Der Begriff ist ja auch also ganz eng mit der afroamerikanischen, ne, der schwarzen amerikanischen Erfahrung halt auch cool zu bleiben, wenn man gerade von der Polizei belästigt wird, ne? Also, dass man seinen Wut, seinen Ärger, seinen Frust sich nicht ansehen lässt, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen, ne? Oder um sich nicht das Leben noch schwerer zu machen. Also, das ist ja auch das, was cool ursprünglich oder in diesem Kontext bedeutet hat. Und diese politische und auch diese Dimension des Rassismus ist ja eine, die Miles Davis immer reflektiert hat und auch immer mit großem, oder reflektiert klingt so bedacht, also die ihn mit großem Ärger und großer Wut erfüllt hat, was man auch seiner also tollen Autobiografie, die ich absolut empfehlen kann, die ich gerade gelesen habe und die mich wirklich begeistert hat. Und da ist auch also bemerkenswert, wie häufig er oder wie kontinuierlich, wie konstant er über Rassismus spricht, ne? Also wie die Erfahrung der Diskriminierung, der Ungleichheit ihn sein Leben lang geprägt und belastet und wütend gemacht hat und sich das auch eben in seiner Haltung zu seiner Musik, zu seiner Kunst, zum Standing der Kunst, wie sich das da niedergeschlagen hat. Du hast die typische Miles Davis Trompete, die dann irgendwann so ikonisch wurde, dass sie dann natürlich auch zum Klischee wurde, wie alles, was ikonisch wird, zum Klischee werden kann. Und da ist vielleicht das nächste Stück, das ich ausgewählt habe, auch ein gutes Beispiel für die ikonische Miles Davis Trompete. Wir sind jetzt im Jahr 1956. Also wir haben die verlorenen Jahre von Miles Davis hinter uns die Jahre, in denen er vor allem damit beschäftigt war, Heroin zu besorgen und zu nehmen, und man schon dachte, er würde den so vielen begabten jungen Jazzmusikern folgen, die sich, bevor sie richtig in Erscheinung treten können, bevor sie brillieren können, schon an einer Überdosis sterben. So wie ja auch Charlie Parker im Jahr 1955 gestorben ist. Also das große Vorbild für praktisch jeden Jazzmusiker dieser Zeit, dessen Heroinkonsum ja auch Heroin als Szenedroge durchaus popularisiert hat. Also, ne, so Heroin nehmen, um so spielen zu können wie Bird, um so spielen zu können wie Charlie Parker. Das ist was viele erzählt haben später, dass das wirklich eine große Sache war. Aber Miles hat es dann geschafft, sich aus den Fängen zumindest dieser Droge zu befreien. Und im Jahr 1956 hat er für mich die vielleicht schönsten 5 Minuten aufgenommen, die je aufgenommen wurden. Also wenn ich mal einem Außerirdischen begegne, dem ich irgendwie zeigen soll, wozu die Menschheit fähig ist, welche Schönheit sie erschaffen kann, dann würde ich diesem Außerirdischen wohl zeigen, "It never entered my mind". Eine Aufnahme aus dem Jahr 1956, eine Aufnahme des ersten großen Miles Davis Quintetts, also Miles Davis, der ja auch als Bandleader immer so fantastisch war, ne? Also wenn es darum ging, Leute zusammenzubringen, Leute zu identifizieren, die tolle Musiker sind und die in eine Band zusammenzuführen, und dieses Quintett besteht aus dem Drummer Philly Joe Jones, dem Bassisten Paul Chambers, dem Pianisten Red Garland, Miles Davis selbst natürlich und einem gewissen John Coltrane, einem Saxophonisten, der gleichaltrig ist, genauso alt wie Miles, der aber an dem Punkt 1956 noch gar nicht so in Erscheinung getreten war, also den Miles wirklich, wirklich entdeckt hat, so. Auf It Never Entered My Mind spielt Coltrane auch nicht so eine große Rolle, für mich, also ja, eine der, ich sagte es schon, der schönsten Aufnahmen, die ich kenne, also das Klavier auf diesem Stück, die romantische, melancholische, sanfte Spielart von Red Garland. Red Garland, auch einer der tollen, also fantastischen Jazzpianisten, die so ein bisschen übersehen sind vielleicht sogar. Also sein Name fällt irgendwie nicht so häufig wie er fallen sollte, finde ich. Und gerade bei diesen Aufnahmen 56, wunderschön. Ja, es gibt so viel, was ich noch über dieses Lied sagen könnte, aber ich lasse dich jetzt erstmal sprechen, Mike.
Ich mag das schon auch gern. Ich mag sowieso diese ganzen Aufnahmen, die Miles Davis ja, glaube ich, mit seinem Quintett in relativ kurzer Abfolge gemacht hat, weil er noch diesen Vertrag mit Prestige Records erfüllen musste, bevor er dann zu Columbia, ja, wir sprachen eben schon drüber, überwechseln konnte. Also diese Platten Working with the Miles Davis Quintett, Relaxing, Cooking, die ja alle aus diesen Sessions sind und die schon sehr, sehr fantastisch sind und wo diese ganzen Standards auch irgendwie nochmal, irgendwie auch teilweise neu erfunden werden. Aber was ich speziell finde, ich mag Red Garland's Spiel auf diesem Stück. Ich finde es allerdings auch, also so an der, es ist schon sehr sentimental, so, ne? Und ich finde aber, was Davis dann macht, also das ist total unsentimental. Also das ist fast modern, oder es ist modern oder wie auch immer man das, also so dieses Reduzierte, was er macht und was er dem entgegensetzt. Also und in dieser Spannung, finde ich, lebt dieses Stück, in dem auch quasi zwei Zeiten gleichzeitig existieren. Also dieses eher Sentimentale der Komposition auch, was Red Garland auf eine Art hervorhebt, und dann aber eben das, was Miles Davis dem entgegen, seine Präsenz, die teilweise auch in nicht gespielten Noten ja immer komischerweise vorkommt, die er dem entgegensetzt, das macht dieses Stück für mich so stark. Und das macht es für mich zu einem Stück, das eben zeigt, was dieses Quintett, auch wenn Coltrane sich da noch zurückhält, wirklich leisten kann und wie toll das ist, dass es eben gerade in der Reduktion liegt, gerade in dem Sparsamen, in dem das gemacht wird. Und das, ja, das liebe ich sehr.
Ja, die Noten, die nicht gespielt werden, ne? Die Noten, die sehr bewusst gewählt werden, und diese Noten, also ne, sein Tone ist ja auch so einzigartig, also er hat diesen ganz klaren, kontrollierten stabilen Ton. Da ist nichts irgendwie, da ist kein Vibrato, da ist nichts irgendwie zittrig oder so, sondern er hält die Note, obwohl es so eine, und er spielt ja sehr hoch und also hier auf diesem Stück auch sehr hoch und er spielt, ne, er hat die Mute, also auch vor der Trompete, also wo er dann den das, was entweicht, noch einmal weiter, noch feiner machen kann, noch fragiler machen kann. Aber trotzdem ist das, was seiner Trompete entweicht, halt von großer Klarheit und sehr kontrolliert und erhält die Noten ganz fest und stabil. Und diese Spannung zwischen so diesem hohen, fragilen Ton, der aber mit einer Kontrolliertheit und Klarheit gespielt wird. Das ist vielleicht die Besonderheit von Miles Davis zu dieser Zeit und das dann auch von dieser tollen Band unterstützt mit einer fantastischen Rhythmusgruppe. Also Paul Chambers am Bass ist, finde ich, auch wunderschön. Also dieses Stück It Never Entered My Mind. Also man kann es für die Trompete hören, man kann es für das Klavier hören, man kann es für alles zusammen hören, man kann es aber auch für den Bass hören, der hier mit so schöner Klarheit, auch mit so ganz bewusst und bedacht die Noten setzt, die Töne setzt, die dann das Trompetenspiel ergänzen. Das ist fantastisch.
Ja, um jetzt zum wirklich größten Stück aller Zeiten zu kommen, müssen wir uns nicht weit in der Zeit fortbewegen. Und ich sprach ja eben schon davon, dass es vor allem der Mood ist, der mich interessiert bei Miles Davis. Also die Stimmung, die Atmosphäre, wie auch immer. Und was wäre da besser geeignet als ein Film-Soundtrack, in dem es ja genau auch darum immer geht, die Stimmung eines Films zu verstärken, vielleicht auch zu erzeugen manchmal. Und hier geht es um ein Stück. Eigentlich geht es um den ganzen Soundtrack, aber jetzt geht es vor allem um dieses eine Stück, was dann im Abspann des Films Fahrstuhl zum Schafott von Louis Malle lief, das Miles Davis eingespielt hat an einem Dezemberabend des Jahres, ich glaube 1957, als er tatsächlich hatte halt den Auftrag bekommen von Malle, einen Soundtrack zu machen und über, ich glaube, Boris Vian hatte ihn vermittelt, den er schon 1949 kennengelernt hatte, als Miles Davis erstmals in Paris war und sich natürlich in Juliette Gréco verliebt hat. Und diese ganzen Geschichten können wir alle gar nicht erzählen. Aber Vian war auch unter anderem nicht nur Dichter und selbst Trompeter, sondern auch Leiter der Jazzabteilung bei Philips in Paris. Und der hat dann, glaube ich, Miles Davis an Louis Malle vermittelt. Und Louis Malle hat dann die Szenen, für die er Musik brauchte, einfach im Loop aneinander geschnitten. Und Miles Davis hat darüber mit seinen Mitstreitern, das war in diesem Fall nicht das Quintett, sondern es waren Musiker aus Paris, nämlich Barney Whelan, René Ortreger, Pierre Michelot und Kenny Clark, der auch gerade in Paris war, als Schlagzeuger. Und die haben über diese Bilder improvisiert. Und was dabei rausgekommen ist, ist einfach so fantastisch. Also dieser Film ist ja, wenn ihr ihn kennt, wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. Wenn ihr ihn kennt, werdet ihr vor allem an den Trompetenton von Miles Davis denken, mehr noch als an die Bilder, weil der tatsächlich diese urbane Stimmung, diese Auswegslosigkeit, das Schicksalhafte, das in diesem Film eine Rolle spielt, das Existenzialistische, was in diesem Film eine Rolle spielt, quasi als in einen Sound gegossen hat. Und dieses Stück Generik, was eben im Abspann läuft, ist für mich ja die eigentliche Erfindung von dem Miles Davis, den ich mag. Die eigentliche Erfindung des Mood-Musikers Miles Davis, die er dann später in den modalen Jazz und so weiter getragen hat. Das fängt hier eigentlich an. Die Improvisation, das nicht vorher auf irgendwelchen Scores aufbauende Musizieren, sondern eben tatsächlich nur an Harmonien entlang musizieren. Das hat er hier tatsächlich schon sehr früh in seiner Karriere auf die Spitze getrieben und ein Stück, das ich wirklich sehr, sehr liebe, wie den ganzen Soundtrack.
Paris auch wichtig, ne? Also, dass Miles in Europa auch ist, dass er in vor allem auch Frankreich, Paris geschätzt wird, auch für ihn biografisch eine wichtige Erfahrung, wie er es wahrgenommen hat und in seiner Autobiografie beschreibt, aus dem rassistischen Amerika an einen Ort zu kommen, eben nach Paris, wo seine Hautfarbe keine Rolle spielt, wie er es empfunden hat, wo er als Künstler geschätzt wird, wo man ihn respektiert, auf eine Weise, wie er das aus den USA nicht kannte, und ja, das Existenzialistische auch interessant an dieser Aufnahme, wie hier auch so das Studio eine Rolle spielt, ne? Also wie der Trompetenton hier auch verhallt ist, also so ein bisschen aus der Ferne zu kommen scheint. Also es ist nicht wie bei den Aufnahmen, die er im Jahr zuvor mit seinem Quintett gemacht hat. Da ist es ja ein Band-Sound, ne? Und da ist dann die Band abgenommen und It Never Entered My Mind als Beispiel, also bei Rudy Van Gelder aufgenommen in New Jersey, wo so viele Jazzplatten aufgenommen wurden, wo ich den Sound auch absolut liebe, aber da ist es dann schon ein sehr unmittelbarer, direkter Sound, der mitschneidet, was passiert, und Generique hat da schon sehr viel mehr eine Studio-Atmosphäre, und das ist ja etwas, was Miles dann später auch noch mehr interessiert hat, ne? Wie er weiter das Studio nutzen kann, wie er auch also Tonbänder manipulieren kann und wie dann eben Stücke nicht aus der sozusagen Real-Life-Echtzeit-Improvisation kommen, sondern geformt werden, aber da kommen wir dann später noch zu. Ich würde weitermachen mit meinem nächsten Stück, was er dann zurück in den USA aufgenommen hat von seiner kurzen europäischen Pariser Exkursion. Wieder zurück, wieder mit seinem Quintett, beziehungsweise um einen sechsten Musiker erweitert. Und ich rede jetzt sind wir im Jahr 1958, und ich rede von dem Stück Milestones, was auf dem gleichnamigen Album erschienen ist, was für Columbia aufgenommen wurde. Also die Produktionswerte sind hier jetzt ganz, ganz hoch. Also das ist jetzt nicht mehr der Rudy Van Gelder Sound, sondern das ist hier jetzt wirklich ein Hochglanz-Studio-Sound, ein Hochglanz-Major-New York-Sound, aber für dieses Stück wirklich ganz, ganz fantastisch. Und das Quintett ist hier um Cannonball Adderley erweitert. Also zwei Saxophonisten, Coltrane und Cannonball. Eine Komposition von Miles, ein mitreißendes, temporeiches Staccato-Thema. Es ist fast so ein bisschen so ein Bebop-Throwback, könnte man meinen am Anfang, aber die Reise geht dann doch ganz woanders hin. Es ist nämlich ein modales Stück, ein frühes modales Stück. Das bedeutet, dass hier nicht mehr auf der Grundlage von Standards improvisiert wird, also wie beispielsweise It Never Entered My Mind ja ein Standard auch war, also eigentlich aus dem Great American Songbook kommend, sondern hier eine Komposition, die sich nicht in einer Tonart wiederfindet, sondern es sind hier Tonleitern, es sind hier Abfolgen von Noten, die jenseits einer Tonalität stehen, und das werden wir gleich noch weiter verfolgen. Also das ist hier der Beginn einer Ära, die sich von Akkordfolgen, von Tonalität löst, die sich von Standards in dem Verständnis löst. Und hier aber noch das Mitreißende, auch das Tanzbare, das Lebendige mit aufnimmt. Und ich meine, die verschiedenen Musiker brillieren alle, also wie Coltrane und Adderley in ihren Soli aufeinander reagieren, sich aufeinander beziehen.
Ja, ich bin auch großer Fan von Cannonball Adderley sowieso. Fantastischer, eher im Blues zu Hause und nicht so schwebend über allem, virtuos wie Coltrane. Aber gerade das mag ich, und Miles Davis mochte auch genau das. Es gibt ja auch, glaube ich, eine Adderley-Solo-Platte, auf der Miles Davis auch eine große Rolle spielt. Ich glaube, die ungefähr zur gleichen Zeit aufgenommen worden.
Something Else.
Fantastische Platte auch. Eigentlich so eine Art Gegenstück dazu oder vielleicht sogar auch Weiterführung. Also eine ganz, ganz tolle Platte auch. Und was ich an diesem Track so mag, ist, also er hat ja diesen Schmiss und so, und aber es scheint auch irgendwie so endlos zu sein. Es ist fast wie so ein Loop, obwohl es natürlich kein Loop ist. Aber man hat das Gefühl, es geht immer weiter. Es ist eine Reise, die eigentlich nicht aufhört, sondern man könnte das auch den ganzen Tag durchhören. Und man hätte einerseits keine lange Weile, aber andererseits ist es halt so kreisförmig irgendwie fast, also fantastisch, also tolles Stück, ja.
Und an dem Punkt, um so ein bisschen biografisch das zu erhellen, an dem Punkt ist Miles ein Star, ein wirklich großer Star beim Major-Label unter Vertrag, und das Album Roundabout Midnight im Jahr zuvor erschienen, war ein großer Erfolg. Ein Album, das ich auch sehr mag. Ich schätze es nicht ganz so wie Milestones, also Aber das würde jetzt vielleicht auch zu weit führen. Aber hier, also Ende der 50er Jahre, Miles ein absoluter Star. Alle verfolgen, was er tut. Und eben nicht nur die Jazz-Kenner, nicht nur irgendwie die Jazz-Magazine oder so, sondern auch wirklich der Mainstream. Also das ist wirklich Musik, die in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und das führte dann im Jahr 1959 zu einer Zusammenkunft von Jazzmusikern zur Aufnahme einer Platte, eines Albums, das für viele zum größten Jazzalbum aller Zeiten gehört. Und wer möchte da widersprechen, wenn es sich um ein Album handelt, auf dem Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley auf den Pianisten Bill Evans treffen und diese vier Giganten zusammen sind und natürlich auch Paul Chambers am Bass und Jimmy Cobb am Schlagzeug, dieses Sextett hier bilden und Kind of Blue aufgenommen haben im Frühjahr 1959. Und ich habe ein Stück von Kind of Blue gewählt, das für mich zum Allerschönsten gehört, das sicher genauso eine Mood ist, wie du es beschrieben hast. Und diese Mood, die Farbe dieser Mood ist auch klar. Die Farbe dieser Mood ist Kind of Blue. Das Stück heißt Flamenco Sketches. Und es ist ein Stück, das um das Klavier von Bill Evans gebaut ist, so wie dieses Album um das Klavier von Bill Evans gebaut ist. Bill Evans, ein Pianist, ein weißer Pianist, der aus der Klassik kommt, der diesen melancholisch-romantischen, offenen, organischen Klang hat. Also es klingt, Miles hat das auch mal so beschrieben, dass das Klavierspiel von Bill Evans so klingt wie Regentropfen. Das hat was ganz Natürliches, was ganz Organisches, was ganz das wirkt fast gar nicht gespielt, sondern einfach wie ein Naturereignis, dieses Klavier. Und auf diesem Stück Flamenco Sketches, das beginnt mit diesem schönen, freien Akkord von Bill Evans, der immer wieder gespielt wird und das Ganze meditativ grundiert. Und auf diesem Akkord steigen dann die anderen ein und Miles mit seinem Trompetenton, Coltrane, Adderley, Bill Evans selbst, der dann soliert. Und alles auf diesem Akkord, der sich auch wandelt im Laufe des Stücks, der dann auch an einem Punkt eine spanische Klangfarbe annimmt. Also Flamenco aus dem Titel des Stücks wird hier abstrakt angedeutet.
Ja, und man muss auch das Französische vielleicht noch hervorheben. Debussy, Ravel, wichtige Einflüsse, gerade auf Bill Evans auch, der ja auch Miles Davis mit dieser Art von Musik bekannt gemacht hat. Ich bin auch großer Fan dieses Stücks, wie natürlich der ganzen Platte, ist ja klar. Ich finde es aber auch irre, wie unterschiedlich man die hören kann. Manche Leute nehmen die mittlerweile eher wie so ein Easy-Listening-Album wahr. Und wenn man aber mal sich das genau anhört und merkt, wie komplex und wie groß das alles ist, das ist schon, also ich glaube, Ligeti der ungarische Komponist hat es mal mit einer Beethoven-Sonate verglichen, nee, mit den Streichquartetten von Beethoven verglichen, stimmt. Da kann man sehen, das ist jetzt, also Miles Davis, der ja auch immer so am Rande dessen, war, was man Third Stream nannte, ne, so diese Idee zwischen, also oder Vermählung von klassischer Musik mit Jazz, also Gil Evans spielt da eine Rolle, aber auch Günter Schuller, der ja schon auf der Birth of Cool-Platte Waldhorn spielte, der Komponist, und also wo das irgendwie alles irgendwie so zusammenfindet auf dieser Platte. Und ja, eine sehr elegante Platte, die auch für mich in gewisser Weise auch immer so ein bisschen, hat auch irgendwas von Gospel irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde, da steckt sehr, sehr viel drin in dieser Platte. Und ja, Flamenco Sketch, das ist sicherlich einer der vielen Höhepunkte. Ich hätte auch, also natürlich So What, die Eröffnung ist fantastisch, All Blues, also da gibt es viele, viele tolle Stücke. Aber es ist irgendwie eine schöne Wahl, dieses Stück zu nehmen. Ich dachte auch erst, also bei Kind of Blue habe ich immer als erstes So What im Kopf und dachte dann, was war da nochmal Flamenco Sketches? Und dann höre ich die ersten Töne und weiß sofort, wie es weitergeht. Und denke so, ah ja, klar, natürlich. Also lange nicht gehört, aber das ist eine dieser Platten, wie weiß ich nicht, sonst Beatles-Platten oder so, die man irgendwann so im Kopf hat, dass man sie nicht mehr hören muss, weil man sie verinnerlicht hat.
Wir nehmen natürlich alle Stücke, über die wir hier sprechen, in unsere Playlist auf, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Dann könnt ihr da das nachhören oder begleitend hören. Und ich also finde, ein schöner Einstieg, eine mögliche Art, Miles Davis zu hören, sage ich mal, von hunderten, tausenden Arten, wie man sich dieses Werk erschließen könnte, aber sicher nicht das Schlechteste dann mit Flamenco-Sketches oder It Never Entered My Mind oder so. Es ist auch so erstaunlich, wie, also dieses kongeniale, fantastische Duo, diese Verbindung Bill Evans, Miles Davis, nur hier zusammenkommt, ne? Also das einzige Studioalbum, wo Bill Evans und Miles Davis zusammenspielen.
Ja, ich glaube, Bill Evans hatte so ein bisschen Probleme mit Miles Davis Humor und auch vielleicht mit der Idee, dass in der Band es dann so umgekehrt wurde, dass der White Guy dann auf einmal derjenige war, über den die ganze Zeit Späße gemacht wurden. Also in gewisser Weise war Davis dann natürlich auch ein gebranntes Kind. Also wenn man daran denkt, dass er damals also diesem Cool Jazz mit auf den Weg geholfen hat, dann ist er nach Paris gegangen. Als er aus Paris zurückkam, waren auf einmal nicht er der Star des Cool Jazz, sondern es waren Gary Mulligan und Chet Baker, also weiße Musiker. Also diese Idee des Unberührtseins vom Schmerz, diese dann doch irgendwie afroamerikanische schwarze Idee, hatten auf einmal die Weißen übernommen und so. Ne? Also das war natürlich was ihn schon irgendwie gekränkt hat und so. Und aber natürlich gleichzeitig hat er Bill Evans sehr geschätzt und hätte wahrscheinlich auch gerne nochmal mit ihm gespielt. Aber ich glaube, Evans hatte dann einfach nicht mehr so die große Lust. Und Evans hat sich dann auch danach eigentlich nur noch mit weißen Musikern umgeben und ist dafür dann auch durchaus kritisiert worden, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das hat Miles auch sehr gekränkt und das schreibt er auch in seiner Autobiografie.
Ja, genau. Und natürlich, also muss jetzt auch dazu sagen, diese Karriere von Miles Davis, also hat nicht nur, so Kind of Blue war schon natürlich ein Höhepunkt, auch damals ein kommerzieller Höhepunkt, der aber wieder dazu führte, dass Miles Davis erstmal wieder, oder die Karriere von Miles Davis, gerade nach dem Ausstieg von John Coltrane aus der Band, der lieber eigene Sachen machen wollte, Bill Evans war nicht mehr dabei. Also die Leute, die irgendwie prägend waren, auch für diese Platte, waren auf einmal, standen ihm nicht mehr zur Verfügung. Und für Miles Davis war es immer wichtig, das eint ihn dann vielleicht mit einem anderen Columbia Recording Artist, nämlich Bob Dylan, dass die Band immer ein Instrument war für ihn, dass er stimmen konnte. Und das musste aber auch möglich sein. Und wenn dieses Material nicht da war, wenn die Band nicht da war, mit der er seine Vorstellung umsetzen konnte, dann führte das auch zu einer Krise. Und das war in diesem Fall Anfang der 60er Jahre dann auch der Fall, nach dem Ausstieg von Coltrane, und dann gab es auch noch Ehekrise und gesundheitliche Probleme, und also da kam wieder alles zusammen, und das selbst eine erneute Zusammenarbeit mit Gil Evans auf Quiet Nights, ich glaube das war so 62, 63, hat dann nicht dazu geführt, so diese kreativen Geister wieder zu beleben. Das kam tatsächlich erst, als er eine neue Rhythmusgruppe hatte, nämlich den 17-jährigen Schlagzeuger Tony Williams und den ebenfalls blutjungen Pianisten Herbie Hancock, Ron Carter am Bass. Und auf einmal passierte wieder was mit Miles. Über den Rhythmus hat er sich die Sachen wieder neu erschlossen. Als dann auch noch Wayne Shorter dazu kam, der gerade bei Art Blakey's Jazz Messengers ausgestiegen war, hatte er auf einmal wieder ein Quintett zusammen, das es mit dem ersten großen Quintett durchaus aufnehmen konnte. Und tatsächlich mir sogar in vielerlei Hinsicht mit den Jahren immer besser gefiel. Also während ich, wie ich schon sagte zu Anfang, eher die 50er Jahre geschätzt habe, waren es dann irgendwann tatsächlich diese Platten des zweiten Quintetts, die ich mochte. Auch interessant, dass Miles mit denen zuerst mal live immer nur Standards gespielt hat. Also er ist wieder genau das, was die Prestige-Aufnahmen waren fürs erste Quintett, waren dann die Live-Aufnahmen für das zweite Quintett, eigentlich nur Standards gespielt die ganze Zeit, sich darüber der Tradition vergewissert, um dann über sie hinauszuweisen auf den ersten Studioalben, die das Quintett dann gemacht hat, ESP zum Beispiel, oder noch toller, die Platte Miles Smiles, meine Lieblingsplatte dieses Quintetts, glaube ich, wo es den Song Footprints gibt, den Wayne Shorter geschrieben hat, den man auch hören kann auf einer Wayne Shorter-Platte, nämlich Adam's Apples von 1966, die mir da aber nicht als große Komposition so aufgefallen wäre tatsächlich. Also ich höre das gerne, das ist ein ganz interessantes Stück. Aber was Miles Davis daraus macht, indem er seine Band auf dieses Stück stimmt oder das Stück auf die Band oder wie auch immer, also die Band als Instrument benutzt und durch seine Präsenz, gar nicht mal dadurch, dass er viele Noten spielt oder so, auf dieses Stück einspielt, das ist schon fantastisch. Und vor allem der Schlagzeuger Tony Williams, also ich glaube, auf diesem Stück, auf Footprints, das ist so unfassbar, was der da spielt. spielt. Ich weiß nicht, wie alt er ist, er da 19 oder 20 oder so. Aber es gibt also wenige, also Tony Williams und Kenny Buttrey ungefähr zur gleichen Zeit auf Blond am Blond von Bob Dylan, das sind meine absoluten Schlagzeugheroen für immer und ewig. Das, also 1966, in dem Footprints aufgenommen wurde, ist das Jahr des Schlagzeugs in gewisser Weise auch. Auch auf Pet Sounds gibt es ja tolle Sachen. Also es ist wirklich ein Jahr, das sollte man vielleicht nochmal näher untersuchen. Aber Footprints, ein fantastisches Stück, in dieser Version unglaublich. Ein Schlüsselstück auch von dem, was man dann damals, glaube ich, Post-Bop nannte. Weil es einerseits noch so relativ nah dran war an so Hard-Bop und Bebop-Sachen, aber andererseits diese auch dekonstruiert hat. Die Harmonie blieb erkennbar, aber die rhythmische Logik war irgendwie eine andere. Es war fluid, könnte man sagen. Es war auch nicht aufhörend, so ähnlich wie bei Milestones, aber eben doch wieder ganz anders. Ein fantastisches Stück. Also Footprints, herrlich.
Ja, den Bezug zu Milestones wollte ich auch gerade bringen, weil ich finde auch, es hat dieses fließende, groovige, sich endlos irgendwie wiederholende, also es ist so ein Strom, in den man sich werfen möchte oder in den man geworfen wird, aber hier sicher nochmal durch das, also verrückte Schlagzeug von Tony Williams, was so frei ist, ne, aber zugleich ist es nicht Free Jazz oder ist dieses Stück ja auch nicht Free Jazz, weil man doch vieles hat, wo man sich festhalten kann. Aber zugleich ist alles in Bewegung und fließt alles. Ich finde das auch sehr einleuchtend, was du sagst, und also oder sehr, sehr wichtig für das, was Miles Davis auch so besonders gemacht hat, was du betont hast, ihn als Bandleader, ne? Als jemanden, der eine Band als großes Instrument versteht oder als Orchester. Und also, so, ne? Also Miles Davis als herausragender Instrumentalist, herausragender Komponist, aber eben auch als Bandleader, so, der wirklich genau weiß, was er, wen er braucht und welche Klangfarben er will und das dann zusammenstellt und dann kommen so erstaunliche Verbindungen zusammen, wie hier in der zweiten Hälfte der 60er Jahre mit Tony Williams am Schlagzeug, mit Herbie Hancock am Klavier, mit Ron Carter am Bass, mit Wayne Shorter am Saxophon. Und es ist gerade die Verbindung aus diesen, also wahnwitzigen Musikern, die dann solche Musik erst ermöglicht.
Aber bei dem nächsten Stück, über das wir jetzt sprechen, ist dieses Quintett schon wieder so halb aufgelöst. Nämlich statt Ron Carter und Herbie Hancock sind Dave Holland am Bass und Chick Corea an den Keyboards zu hören. Bei dem Stück, das Stück heißt Mademoiselle Marbury, und Marbury ist natürlich eine Anspielung auf Betty Marbury, die neue und baldige neue Miss Davis, eine Frau, die 2 Jahre an der Seite von Miles Davis blieb, aber einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat, weil sie nämlich Miles dazu gebracht hat, sich Popmusik und Rockmusik anzuhören. Der hat seine Anzüge eingemottet und sich dann so eher flamboyant gekleidet und hat sich auf einmal mit unter anderem der Musik von Jimi Hendrix beschäftigt, und das Stück Mademoiselle Marbury vom Album Fee de Kilimanjaro, das letzte Stück, ist tatsächlich seine Version von The Wind Cries Mary von Jimi Hendrix, in die aber noch so ein bisschen On Broadway, dieser Drifters-Klassiker, reingemischt ist. Und diese Idee zu diesem Stück hatte eigentlich Gil Evans, der später auch eine ganz wundervolle Platte gemacht hat, The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix. Das war dann allerdings so 5 Jahre später, 74, glaube ich. Auch ganz tolle Platte, die ich hier nur empfehlen kann. Aber Mademoiselle Marbury ist halt so die erste wirklich richtig gelungene, wie ich finde, Vermählung von Rock und Jazz, aber noch auf dem Terrain des Jazz. Also das klingt noch nicht mit E-Gitarre und solchen Sachen, sondern das ist noch relativ, relativ traditionell instrumentiert, aber ganz, ganz wundervoll gespielt, wie ich finde, und ganz schön erweitert, dieses Stück. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Leistung und ganz tolle Verbindung dieser beiden Genres, und wo man eben merkt, was da passieren kann, wenn man es auf diese Art, auf diese wirklich auch wieder sehr reduzierte Art und Weise tut. Es ist dann wohl tatsächlich so, dass Miles Davis später mehrmals versucht hat, mit Jimi Hendrix auch aufzunehmen. Dazu ist es aber dann leider nicht mehr gekommen. Unter anderem ging mal bei Apple Records die Anfrage ein, ob nicht Paul McCartney auch Lust hätte, bei dieser Sache Bass zu spielen. Aber der war da gerade nach Schottland abgehauen, nach dem Ende der Beatles. Deswegen war der nicht dabei. Und ein Jahr später, als Miles Davis Jimi Hendrix beim Isle of Wight Festival sah, und ihn kurz danach in London treffen wollte, war er dann schon verstorben. Deswegen ist es dazu nicht gekommen, aber vielleicht kann man sich an diesem Stück in etwa vorstellen, was da hätte möglich sein können. Mademoiselle Mowbray, fantastisches Stück.
Ja, es ist faszinierend, wie Miles auf Rockmusik reagiert hat, ne? Oder dass er reagiert hat, was ja viele nicht getan haben, viele aus der Jazzwelt. Die haben ja einfach so getan, als würde sich, als hätte sich nicht die Rolle von Jazz drastisch verändert, ne? Denn das, was wir noch vorhin über die 50er Jahre gesagt hatten und Miles als auch Mainstream-Figur und als Star-Musiker, das hat sich im Laufe der 60er Jahre ja total gewandelt. So. Also da haben sich Leute wie Coltrane ja in eine Spezialisten-Crowd verabschiedet und das wurde dann was sehr Nischiges, Jazz zu hören. Und das wurde dann ja von Leuten wie Ornette Coleman und Free Jazz auch nochmal bestätigt, so, ne? Also Jazz, also so die, Jazz ist nichts, was viele Leute hören. So, Jazz ist keine populäre Musik, Jazz ist das Gegenteil zur populären Musik. Jazz ist Kunstmusik, Jazz ist Musik für Kenner, für Spezialisten. Und das hat Miles Davis ja total genervt. Der wollte ja überhaupt nicht, dass Jazz etwas ist, was keine Rolle spielt. Oder was nur in Kreisen von Eingeweihten eine Rolle spielt. Und er wollte ja vor allem auch junge Menschen immer erreichen und auch junge schwarze Menschen immer erreichen. So, das hat ihn ja auch genervt, dass es jetzt so irgendwie so weiße Rockbands sind, also natürlich mit Ausnahme von Jimi Hendrix, aber dass es so viele weiße Musiker gibt, die in seinen Augen halt eigentlich nur das ein bisschen schlechter machen, was Schwarze gemacht haben und damit natürlich das ganze Geld bekommen und auch die jungen Fans bekommen. Und er hat sich dann ja im Laufe der 60er Jahre ja ganz in ganz erstaunliche Richtungen entwickelt, wo wir jetzt auch drüber sprechen wollen, auch mit dem Versuch halt wirklich ja relevant zu, also sehr bewusst auch relevant zu sein, ne? Und sehr bewusst für junge Menschen relevant zu sein und offen zu sein für diese neuen Formen. Und er hat das ja auch überhaupt nicht irgendwie zynisch oder so berechnend gemacht. Er hat dann ja Leute gehabt, also Leute wie Jimi Hendrix oder Sly Stone oder so, die er ja wirklich als Geistesverwandte, so als Seelenverwandte verstanden hat, die überhaupt nicht irgendwie im Widerspruch standen zu dem, was er gemacht hat.
Ja, ich finde es auch interessant, das ist ja erstmal eine Annäherung. Also dieses Stück ist ja noch, also seine Interpretation von diesem Hendrix-Stück ist ja schon noch sehr auf dem Terrain des Jazz. Also man würde jetzt immer noch sagen, ja, das ist irgendwie durchaus eine Kontinuität zu den Sachen, die er davor gemacht hat, ne? Also es ist nicht jetzt auf einmal elektrisch verstärkt und mit Gitarre und all sowas, sondern es ist immer noch eigentlich großenteils akustischer Jazz, der aber eben nach andere Motive aufnimmt. Nicht mehr die Standards aufnimmt, wie das vielleicht in den 50ern war, sondern eben einen Rocksong aufnimmt und mit dem spielt und den weiterentwickelt und in andere Richtungen und in diesen Davis-Way bringt. Und das finde ich das Interessante an diesem Stück, dass es eben doch immer noch, also klar, als nicht als Fusion oder sowas, das ist kein Fusion, das ist Jazz, aber es ist eben ein Spielen mit diesem Stück. Und das finde ich so bemerkenswert. Das geht dann danach weiter oder sagen wir mal, entwickelt das dann weiter und die Verschmelzung der Genres werden weitergetrieben, auch soundtechnisch weitergetrieben. Aber hier ist in gewisser Weise der Anfang, würde ich sagen. Ne? Ich weiß, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich erstmal gar nicht an Hendrix gedacht, aber irgendwann habe ich doch gedacht, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann fiel mir ein, ah ja, okay, da kommt es her. Aber es ist eben doch irgendwie so schon immer noch klassisch. Aber es ist tatsächlich eine tolle Platte, diese ganze Fide Kilimanjaro ist vielleicht sogar meine liebste Miles Davis Platte, weil das so eine Übergangsplatte ist. Und der Übergang ist ja bei Miles Davis immer irgendwie wichtig gewesen, immer das Interessanteste gewesen. Die Bewegung von einem zum anderen. Das war immer das Schöne und das Interessante. Deswegen Generic eben in den 50ern, die Bewegung hin zum modalen Jazz und hier eben die Bewegung hin zum Fusion, ohne schon Fusion zu sein. Das finde ich immer sehr interessant bei ihm. Ja, aber dann kommen wir doch einfach direkt zum nächsten Stück, ne? Wir machen dann einfach weiter und bewegen uns noch weiter in Richtung Fusion, noch weiter in Richtung der Rockmusik, auch wenn es gar nicht wie Rockmusik klingt, was wir jetzt hören. Vielleicht eine andere Platte, die ich sehr, sehr liebe, nämlich die Platte, die nach Fide Kilimanjaro kam, auf der dann der Brite John McLaughlin mitspielt an der Gitarre und den Davis kurz vorher kennengelernt hat und dann spontan zu einer Session eingeladen hat. Und andererseits hat er noch den Wiener Keyboarder Joe Savinul angerufen, der bei Weather Report spielte. Und der sollte auch zu dieser Session erscheinen und doch bitte Musik mitbringen. Und das hat er auch gemacht. Er hat sein Stück In a Silent Way mitgebracht, das Davis aber überhaupt nicht gefallen hat. Er meint, das seien viel zu viele Akkorde. Das ließ sich allerdings ändern. Innerhalb von wenigen Läufen war dieses Stück, man kann das bei den Sessions hören, da gibt es so eine schöne Box von In a Silent Way, in wenigen Durchläufen war das reduziert auf den E-Akkord und von allem Ballast eigentlich mehr oder weniger befreit. Und also diese Band, zu der eben Miles Davis gehörte, immer noch Wayne Shorter, Joe Savinul, Chick Corea und Herbie Hancock, also zwei Keyboarder in diesem Fall, John McLaughlin, dann am Bass Dave Holland und Tony Williams noch dabei, die haben da 80 Minuten Musik aufgenommen, aus denen dann der Produzent Tio Massaro zwei 9-minütige Stücke reduziert hat und die dann wiederum durch Wiederholungen auf jeweils eine LP-Seite verlängert hat. Und das eine Stück ist eben, und das mag ich besonders gerne, In a Silent Way, ein fantastisches, ein meditatives Stück, das später Van Morrison auch nochmal quasi gecovert hat auf seiner Platte Come and One. Da heißt es When Heart is Open, aber es ist eigentlich auch die Miles Davis-Version von In a Silent Way. Ein fantastisches Stück, das in gewisser Weise auch schon so an Krautrock und Ambient Music erinnert auf die eine oder andere Art. Auf jeden Fall da große Wellen geschlagen hat. Ich weiß, dass Brian Eno großer Fan dieses Stücks und dieser Platte ist. Ja, und das Tolle ist diese magische Verbindung von Orgel und Fender Rhodes, also von Herbie Hancock und Chick Corea, die dieses Stück wirklich, wirklich schweben lässt. Das ist ganz, ganz großartig, finde ich.
Ja, es klingt wirklich wie nichts anderes, ne? Dieses meditativ, elektrisch schwingende, dieses abstrakte, ambienthafte, die ersten 4 Minuten und dann bricht plötzlich dieser, ja, Jazzrock los, ne? Und also und wieder Miles als Bandleader wird ganz deutlich, dass er da, also die Talente, die er entdeckt und gefördert hat und die er zusammenbringt, also jetzt sind wir ja mittlerweile auch späte 60er Jahre und die Laufzeiten der Stücke werden immer länger, ne? Jetzt sind wir hier bei um die 20 Minuten. Also wo wir angefangen haben, heute das erste Stück Move, 2,5 Minuten, ne? Dann waren wir bei den Kind of Blue-Stücken, die gehen dann schon um die 10 Minuten und jetzt sind wir bei 20 Minuten angekommen. Also es braucht immer mehr Raum, es braucht immer mehr Zeit. Aber es wird nicht langweilig, ne? Und es ist auch so viel Raum für so wenig im Grunde, ne? Also häufig sind hier ganz lange Pausen und Klänge, die ausklingen, also die Stimmung ist das Wichtige, das Entscheidende. In a Silent Way, also dieser sehr schöne Titel, beschreibt es natürlich auch. Und im Grunde ist dann das Stück, auf das ich zu sprechen komme, wie eine Art Fortsetzung von In a Silent Way, die dann aber sich doch in ganz erstaunliche, chaotische Richtungen entwickelt. Denn ich habe mich für ein 20-minütiges Stück entschieden, das das folgende Album von Miles Davis eröffnet und ein Album, mit dem er wieder in den Mainstream, kann man sagen, zurückgekehrt ist, so sehr man Mainstream sein kann, wenn man Stücke hat, die über 20 Minuten laufen, aber durchaus ein Album 1970 erschienen, Bitches Brew, das ein Sensationserfolg war, das sich bestens verkauft hat, das Miles auch bei den jungen Rockfans, auch den weißen Rockfans, den Fans von den Grateful Dead und so weiter, anschlussfähig gemacht hat und eine Fusion Platte, die Verbindung von Jazz und Rockmusik in einem ganz neuen, erstaunlichen Gebräu, wenn man so will, wie es ja der Titel des Albums sagt, also Brew, dass das Gebräu ganz, ganz unterschiedlicher, ineinander schmelzender, sich verbindender Sounds. Und ich habe mich für das erste Stück von diesem Album entschieden, Pharaoh's Dance. Und wenn man sich nur mal anschaut, die Credits, dann gibt das schon einen ganz guten Eindruck davon, wie das so klingt. Also wir haben hier elektrisches Piano links, elektrisches Piano Mitte, elektrisches Piano rechts. Wir haben Drumset links, Drumset rechts. Wir haben Congas, wir haben Shaker, einen elektrischen Bass, einen akustischen Bass, eine elektrische Gitarre. eine Klarinette, ein Sopransaxophon und Miles an der Trompete. Also das ist ungefähr der Sound von Bitches Brew von Pharaoh's Dance. Und es beginnt erstmal, ne, wie eine Fortsetzung von In a Silent Way, also hat noch so dieses Ambient-hafte, aber dann baut es sich immer weiter auf und wird ein stürmisches, gewaltiges, unruhiges Chaos, aber auch von großer Schönheit und wahnsinnig mitreißend. Und diese, also Rhythmusgruppe, eigentlich muss man ja von Rhythmusgruppen sprechen, die hier zusammenspielen. Und das ist, ja, also und ne, also man hört hier Jimi Hendrix, man hört hier Rockmusik. Das ist ja wirklich Musik, die absolut den Zeitgeist aufnimmt, den Zeitgeist prägt, die nicht, was so viele andere Jazzmusiker gemacht haben, sich entfernt, ne, in ihre Isolation, sondern das ist der Versuch und vielleicht einer der letzten großen Versuche der Form Jazz, im Dialog zu sein mit Massenkultur, im Dialog zu sein mit, in dem Fall, Rockmusik. Wie findest du Bitches Brew, Mike? Wie findest du Pharaoh's Dance?
Ich habe lange gefremdet mit dem Album, muss ich tatsächlich zugeben. Bitches, also In a Silent Way hat mir immer eingeleuchtet, fand ich immer toll. Und Bitches Brew war mir immer zu viel irgendwie. Also mittlerweile mag ich es auch, aber tatsächlich mag ich Tribute to Jack Johnson, die Platte, die danach kam, lieber, die dann wieder eher so zwei so längere Stücke hat und so. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Und für mich war es aber immer... Also es wurde ihm ja auch vorgeworfen, irgendwie so eine Art von Ausverkauf oder so bei diesem Album, eben so eine Anbiederung an Rock. Aber ich habe das Gefühl, hatte ich eigentlich nie. Für mich war das immer noch so im Spirit des Suchenden, der irgendwie auf der Suche ist nach einem bestimmten Sound, der auf der Suche ist nach einer bestimmten, ganz eigenen Form mit der Rockform in diesem Fall umzugehen. Das hat mir schon immer trotzdem eingeleuchtet und gefallen, dass er das so versucht hat. Auch wenn ich die Platte eben tatsächlich nie ganz so gerne mochte. Aber ich meine, der Erfolg hat ihm natürlich irgendwie recht gegeben, hat, glaube ich, eine goldene Schallplatte bekommen und wird dann im Fillmore West und East aufgetreten. Du hast ja schon gesagt, mit Grateful Dead und aber auch Laura Nero und Crosby, Stills, Nash & Young und der Steve Miller Band. Und ich glaube, Steve Miller ist der einzige Mann in der Autobiografie von Miles Davis, bei dem das Wort Motherfucker eher, sagen wir mal, negative Konnotationen hat. Alle anderen Leute, die Motherfucker sind in dem Buch, sind besonders toll und besonders großartig und besonders cool, aber bei Steve Miller meinte er das eher negativ. Naja.
Ja, so der ist ein No-Playing-Motherfucker, ne?
Also ja, so, richtig, so war spielen. Das, genau. Ja, fantastisch. Fantastisch. Aber ja, nee, diese Platte wird nie einen Platz in meinem Herzen haben, aber in meinem Kopf durchaus. Ja. Es ist ja auch interessant, dass eben das weiße Rockpublikum total darauf angesprungen ist, auf die Platte. Aber Miles wollte ja eigentlich auch das schwarze Publikum. Es wollte die Soul- und die Funk-Leute, wollte die Sly Stone-Leute oder die Leute, die dann Marvin Gaye im Jahr danach mit What's Going On zu einem Superstar gemacht haben. Und hat dann versucht, auch in diese Richtung zu gehen, dann mit der nächsten Platte. Und hat dann aber sich eben nicht diese Motown-Arrangeure geholt, die Marvin Gayes Platte so schön ausgekleidet haben, sondern hat mit Paul Buckmaster zusammengearbeitet, der ja unter anderem auch bei Sticky Fingers dabei war, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Und aber eben auch mit David Bowie und Elton John und so zusammengearbeitet hat. Und mit dem wollte er quasi lustigerweise die Black Community erobern, aber hauptsächlich hat er sich mit Buckmaster tatsächlich über die Musik von Karl-Heinz Stockhausen unterhalten, wenn man der Legende glauben darf. Die Platte, die dabei rausgekommen ist, On the Corner, ist, finde ich, eine ziemlich tolle, aber auch sehr komplexe Platte, die dann aber irgendwie nicht so richtig auf der Straße angekommen ist, trotz des Titels, muss man sagen. Also in späteren Jahren wurde die durchaus oft gesampelt und so, aber sie ist nicht da angekommen, wo Miles Davis sie eigentlich hinhaben wollte. Was aber interessant ist, dass dieses Sprechen über Stockhausen und über elektronische Musik dann nochmal 3 Jahre später, also nicht 71, sondern 74, dann doch noch wirklich seine Früchte getragen hat in einem sehr, sehr fantastischen Stück, das Miles Davis lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, aber irgendwie kommt es einem nicht so vor, als würde es zusammenpassen, was quasi eine Art Nachruf auf Duke Ellington geworden ist, der ja immer gesagt hat, I love you madly bei Konzerten, und dieses Stück heißt He Loved Him Madly. Duke Ellington verstorben am 24. April 1974, 2 Wochen später oder so hat Davis dieses Stück aufgenommen. Ein wirklich fantastisches, langes Stück, eine ganze LP-Seite umfassendes Stück, was aber wirklich als Trauermusik und in gewisser Weise auch vielleicht als Ende des Jazz, also sein großer Lehrmeister Duke Ellington, der ja auch immer verstanden hat, die Band einzusetzen als ein Instrument und der natürlich für viele große Jazzstücke und Performances zuständig war, mit dessen Tod quasi auch so einen Punkt zu markieren und zu sagen, hier, das ist the day the music died, wie John McLean sagen würde. Und dann dieses Stück zu machen, was nichts Ellingtonhaftes hat und auch dem Jazz irgendwie schon irgendwie abgewandt zu sein scheint, sondern eben tatsächlich mehr in die Ambient-Richtung geht, He Loved Him Madly. Ein Stück, das ich sehr, sehr viel gehört habe und das ich erst entdeckt habe, als ich vor 10 Jahren an diesem Stück zum 90. Geburtstag von Miles Davis geschrieben habe. Und die Platte heißt Get Up With It, auf der das drauf ist, die ist insgesamt nicht so richtig gut. Da sind sehr viele, sagen wir mal, Versatzstücke von früheren Sessions drauf, aber dieses erste Stück ist wirklich der Wahnsinn und zeigt, in welche Richtung Miles Davis hätte gehen können, wenn nicht die nächste Krise sich schon mehr als abgezeichnet hätte in seinem Leben zu diesem Zeitpunkt und auch die gesundheitliche Krise und die Drogen und all das.
Ja, es ist ein irres Stück, He Loved Him Madly, und ich glaube, jetzt sind wir bei über 30 Minuten angekommen, ne?
Also ja, richtig, das, als Abschluss unserer kleinen Playlist, da könnt ihr dann vielleicht auch vorher ausfaden, wenn es euch zu viel wird, aber ich empfehle das Stück ganz bis zum Ende zu hören.
Ja, es ist wirklich ein sehr kraftvolles, ergreifendes, trostloses Lied, ne? Also eine ganz, also traurige, elegische, düstere, also, ne, Miles, der düstere, also die Finsternis, ne, die ihn ja immer umgeben hat. Und er war ja auch ein wirklich finsterer Charakter häufig, ne, was auch, also aus seiner Autobiografie deutlich wird und auch ein zur Gewalt fähiger Mann, ne, der seine Partnerinnen geschlagen hat, der zu großer Brutalität fähig war und für den, also ja, der von großen Erfolgen immer in die nächste Krise irgendwie gestürzt wurde, ne? Also das kann man in seiner Biografie vielleicht so ein bisschen als Pattern ablesen, eigentlich immer, wenn es richtig gut lief, sowohl künstlerisch als auch kommerziell, einen neuen Höhepunkt erreicht hatte, dann war eigentlich der Zusammenbruch vorprogrammiert. Und so war es dann auch mit Bitches Brew oder mit dem Jahrzehnt nach Bitches Brew. Und dieses Stück, He Loved Him Madly, also Madly, also der Wahnsinn ist hier auch im Titel, und der Wahnsinn hat dann auch Miles Davis eingeholt, und den Rest der 70er Jahre hat er ja in einem Kokainrausch paranoid zurückgezogen, in seinem New Yorker Haus verbracht, und aus diesem Tief, Mike, wie würdest du das beschreiben? Ist er aus diesem Tief nochmal herausgekommen, oder war dieses He Loved Him Madly, was ja unser letztes Stück ist in unserer 10 Lieder, 10 Stücke umfassenden Miles Davis-Folge, würdest du sagen, dass es nach Get Up With It, nach 1974 noch, dass Miles Davis noch Musik gemacht hat, die oben mitspielt in seinem Werk?
Na, es gibt ja schon Leute, die gerade diese Live-Platten Mitte der 70er Jahre, Agartha und Pangaea, noch durchaus schätzen. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann mit vielen der Sachen nicht mehr so besonders viel anfangen, die dann danach kamen, sowohl die Live-Sachen als auch die Studio-Platten. Aber andererseits weiß ich auch, dass man bei Miles Davis nicht sicher sein kann, dass einen auch die entlegensten Sachen nicht irgendwann doch nochmal packen und man dann vielleicht doch nochmal eine Phase bekommt, in der man auf einmal den 80er Jahre Miles Davis zu schätzen lernt. Aber bei mir ist das bisher noch nicht passiert. Ich weiß, dass ich die Platte Decoy noch ganz gerne mochte. Da sind einige Sachen drauf, die ich ganz interessant finde, aber insgesamt muss ich sagen, ist für mich, naja, ist es schon irgendwie so ein bisschen dieses He Loved Him Madly, auch so eine Art Schlusspunkt des großen Miles Davis, der großen Miles Davis Musik.
Ich denke, diese 10 Stücke, wie gesagt, alle in der Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify, geben einen guten Eindruck von dem erstaunlichen, unvergleichlichen, reichen Werk von Miles Davis, von den erstaunlichen Entwicklungen, die dieses Werk genommen hat. Also wenn man sich ne Move anhört 1949 und wenn man dann also bei He Loved Him Madly angekommen ist 1974, also das ist schon erstaunlich, dass das der gleiche Mensch ist, der gleiche Musiker, der diese Musik gemacht hat, ne? Also da gibt es sicher wenige Künstler, die so unendlich neugierig waren, kreativ waren, weiter nach neuen Ausdrucksformen gesucht haben, immer in Bewegung geblieben sind und so verschiedene Ausdrucksformen sich zu eigen gemacht haben oder entwickelt haben, erfunden haben, wie Miles Davis.
Sounds like closing words to me. Ja, Jan, du hast schon gesagt, vielleicht können wir da noch eben drauf eingehen. Also man sollte auf jeden Fall auch die Autobiografie lesen von Miles Davis. Das ist etwas, was einem als Companion Piece zu dem Werk auf jeden Fall nochmal einen Eindruck von diesen Menschen gibt. Das finde ich tatsächlich auch ziemlich fantastisch. Und ich kann es nur empfehlen, sich mit diesem Werk mehr zu beschäftigen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich glaube, es war wichtig, diesen 100. Geburtstag nochmal zu begehen. Mir hat es jedenfalls großen Spaß gemacht, nochmal in alles reinzuhören, auch wenn ich natürlich jetzt für den Rest des Jahres wahrscheinlich aus diesem Miles Davis Loop nicht mehr rauskomme. Das könnte jetzt problematisch werden für die Dinge, die da noch anstehen in diesem Jahr musikalisch. Sorry, Olivia Rodrigo, aber so ist es nun mal.
Schreibt mir gerne, was eure Lieblingsstücke von Miles Davis sind oder eure Gedanken, Wünsche, Anregungen zum Podcast info@janjekal.de. Noch einmal der Hinweis auf unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify, wo wir jetzt die 10 Stücke von Miles Davis aufnehmen werden. Abonniert den Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank. Lieber Mike, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.